Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, heute vertiefen wir etwas, was wir schon in der Episode zum Seeadlerschutz angerissen haben, nämlich das Thema Bleivergiftung. Und in der heutigen Sendung werden wir auf die Wirkung von Blei nicht spezifisch bei Seeadlern, sondern bei Wildtieren im Allgemeinen, aber auch beim Menschen eingehen. Und da freue ich mich, dass ich wirklich den Experten zum Thema gewinnen konnte, nämlich Dr. Oliver Krone. Er leitet den Bereich Parasitologie und Toxikologie in der Abteilung für Wildtierkrankheiten des IZW Berlin. Ich denke mal, das ist genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Bevor es aber losgeht, hört ihr noch ein kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren.
Jagdcast wird dir präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehr ich persönlich auch die extreme liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de.
Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Dr. Krone.
Guten Morgen, Herr Zabel.
Herr Krone, Blei ist ja seit Jahren Dauerthema in der Jagdpresse. Und in Deutschland hat man das Gefühl, scheint es irgendwie alternativlos zu sein. Wenn wir uns aber so andere Länder angucken, dann funktioniert es dort zumindest auf der Jagd auch schon seit vielen Jahren ganz ohne Blei in Schroten und Büchsenmunition. Ich möchte jetzt aber gar nicht über ballistische Argumente sprechen, sondern eben auf die Toxizität eingehen, also den Grund, warum eigentlich Blei verboten werden sollte, müsste. Und deshalb würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, wie sich Blei denn auf die Gesundheit und das Verhalten von Säugetieren und Vögeln auswirkt.
Ja, also Blei ist ja ein Schwermetall und es hat besondere physikalische Eigenschaften. Es hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt und es lässt sich gut verformen. Aus diesem Grund ist Blei wahrscheinlich das Element, mit dem die Menschheit am frühesten oder als erstes angefangen hat, überhaupt zu arbeiten. Es wurde schon vor 4000 Jahren vor Christus benutzt als Farbmittel, als Schminkmittel, als Material, um daraus Gegenstände herzustellen, figürliche Gegenstände, aber auch im Römischen Reich, um daraus Wasserleitungen herzustellen. Also das ist schon lange bekannt und relativ lange bekannt sind auch die schädlichen Auswirkungen von diesem Schwermetall auf den menschlichen und auf den tierischen Organismus. Man hat früher, das ist auch eine bekannte Geschichte, im Römischen Reich Sappa hergestellt. Das ist ein Sirup aus sehr süßen Früchten, die man in Bleigefäßen hergestellt hat, stehen lassen hat längere Zeit. Und diese Interaktion mit diesen sauren Früchten und dem Blei führte dazu, dass Blei herausgelöst wurde und dieses Sappa sehr bleihaltig war. Und so hatten also tatsächlich gerade die guten, höhergestellten römischen Bürger extrem hohe Bleikonzentrationen in ihren Knochen, im Organismus, überall. Man hat das also viele Jahre später dann aus den Knochen noch herauslesen können. Später war das dann so, dass auch englische Königshäuser, die also Blei genutzt haben, um Lebensmittel zu süßen, große gesundheitliche Probleme hatten mit der Durchblutung, mit dem Lymphabfluss. Die hatten unheimlich dicke Beine, wurden infertil, also unfruchtbar. Und da gibt es also auch große Geschichten darum, welche Auswirkungen Blei auf die englische Aristokratie hatte. Und weil man das weiß, dass also Blei wurde ja auch in Mitteleuropa bei uns in Deutschland lange Zeit für Wasserleitungen verwendet. Und auch da gibt es immer wieder Missverständnisse. Das heißt also, besonders saures Wasser kommt ja relativ selten vor. Und da weiß man, dass Blei aus den Leitungen gelöst wird. Aber wenn es kalkhaltiges Wasser ist, dann ist es so, dass sich zum Beispiel von innen eine Kalkschicht bildet und das Wasser gegen diese Bleirohre isoliert. Also ist dort dann die Gefahr wiederum geringer. Aber sehr weiches Wasser hat permanent direkten Kontakt zu den Bleirohren und löst über die Zeit auch Bleiatome daraus. Das war zum Beispiel bekannt im Mittelalter und auch danach in der Renaissancezeit, wenn Bedienstete morgens den ersten Schluck Wasser aus der Leitung getrunken haben, das Wasser stand die ganze Nacht, hatten die über die Jahre wesentlich höhere Bleikonzentrationen als die höheren Herrschaften, die dann das aus dem fließenden Wasser getrunken haben. Also Sie sehen, das ist schon eine ganz lange Geschichte, und weil man weiß, dass Blei ungesund ist, hat man das in vielen Bereichen stark reguliert. Das Verbot von Blei in dem Benzin geht nur einerseits, sondern nur zum Teil auf die Giftigkeit, auf die Toxizität zurück. Der andere Grund war, dass als Antiklopfmittel war das Blei mit den Katalysatoren nicht besonders verträglich. Und deswegen ist das Blei letztendlich aus dem Benzin verschwunden. Aber Blei wurde auch in Farben verwendet. Also das Blei macht das Weiß besonders glänzend. Und wir hatten Farben in Deutschland hergestellt, später permanent noch in China, im Kinderspielzeug, aber auch in Deutschland oder in Europa wurden Bleifarben dann zum Teil von Tieren angeknabbert in Stallungen, und die hatten dann Bleiprobleme, sind an Bleivergiftungen erkrankt oder sogar gestorben. Blei wurde zum Löten auf Platinen eingesetzt. In der kompletten Elektroindustrie ist es mittlerweile verboten. Es ist in den Farben verboten. Also wir haben nur noch sehr wenige Bleieinträge eigentlich in die Natur. Allerdings die Akkumulatoren, die Batterien sind größtenteils bestehen die eben noch aus Blei. Und das ist bis zum gewissen Grad auch ein Problem, denn während Autobatterien häufig recycelt werden, werden kleinere Batterien aus den Haushalten zum Teil noch nicht ordentlich entsorgt, und so landet auch mal wieder Blei in der Natur. Naja, kommen wir zur eigentlichen Frage, zum Blei in der Jagd. Und das Blei in der Munition ist also einer oder war längere Zeit einer der letzten Bereiche, wo man Blei unreguliert in die Natur ausbringen konnte. Und hier muss man natürlich unterscheiden zwischen den Schrotgeschossen und den Büchsengeschossen. Bei den Schrotgeschossen lief auch schon über Jahrzehnte fast, kann man sagen, Forschung zu den Auswirkungen, wenn also Bleischrote verschossen werden, insbesondere bei der Jagd auf Niederwild, auf Wasservögel. Welche Auswirkungen hat das auf die Vögel? Und jeder Jäger weiß, wenn eine Schrotgabe abgegeben wird, sich mit 250 bis 350 einzelnen Schroten, dann landen die nicht alle in dem Vogel, den man anvisiert hat, sondern da fliegen viele Bleischrote durch die Gegend und fallen irgendwo herunter. Und gerade an flachen Gewässern, in Bereichen, Uferbereichen, wo also sich viele Wasservögel aufhalten und wo sie bejagt werden, leben sie auch tagsüber und gründeln im Schlamm, im Sediment des Gewässers oder auch an Land, im Uferbereich, und nehmen diese Bleischrote auf. Das tun sie einerseits, weil man denkt, sie verwechseln die mit Sämereien und denken, sie können die fressen. Aber andererseits benötigen pflanzenfressende Vögel, wie die meisten Wasservögel oder wie viele Wasservögel, die Enten insbesondere, Steinchen, kleine Kiesel als Grit, wie man sagt, im Muskelmagen, um die langen Pflanzenfasern aufzubrechen. Die werden also im Muskelmagen durchgeknetet und verrieben mit den Steinen, diese Pflanzenfasern, und werden so überhaupt für den Darm zur Verdauung vorbereitet. Und dafür nehmen die Wasservögel eben auch diese Bleischrote auf.
Weil sie eben verwechseln, ne?
Weil sie verwechseln, ganz ja. Genau. Und dann im Magen angekommen, ist der pH-Wert der Pflanzenfresser, der Enten, nicht besonders niedrig, aber das ist einfach die mechanische, der Abrieb von Blei und auch von den Kieselsteinen, zusammen zum Teil mit den Bleischroten, die dafür sorgen, dass diese Sachen mit der Zeit resorbiert werden, aufgelöst werden, ausgeschieden werden oder und dann ersetzt werden müssen, und dann werden neue Körnchen und Steine gefressen. Und dadurch ist man überhaupt aufmerksam darauf geworden, denn dann sind die Wasservögel daran gestorben, insbesondere in Bereichen, wo intensiv gejagt wird. Und zum Beispiel im Ebro-Delta in Spanien, das war jahrelang ein intensiver Wasservogeljagdbereich, gab es hohe Mortalitätszahlen unter den Wasservögeln. Und das gab es auch in Amerika, und deswegen hat man das relativ früh schon erkannt, und das hat die Diskussion losgestoßen, also dass für die Jagd auf Wasservögeln, gerade an Gewässerflächen, das hochproblematisch ist, wenn man Blei verwendet. Und deswegen ist das ja tatsächlich seit dem letzten Jahr hier, also seit 1. April 2023, in ganz Europa verboten, reguliert worden durch die ECHA, die European Chemical Agency. Und das ist eigentlich ein großer Fortschritt, nicht nur für die Wasservögel und für die Natur, sondern auch für den Menschen, der ja da auch mit in der Nahrungskette steckt. Aber darüber reden wir später vielleicht nochmal. Gerade haben wir über die Bleischrote gesprochen. Das andere Thema sind ja die Büchsengeschosse, die also mit der Büchse verschossen werden. Die klassischen Geschosse sind ja eigentlich, früher war das immer so, das waren Teilmantelgeschosse, das war ein Kupfer- oder Tombakmantel und innen drin befand sich ein Bleikern. Da gibt es verschiedene Konstruktionen, Doppelkerngeschosse mit unterschiedlich harten Bleikernen bis hin zu Bounded-Geschossen, in dem mit in einem speziellen Verfahren der Bleikern mit dem Mantel verlötet wurde. Und was jahrelang nicht wahrgenommen wurde und in der Jägerschaft nahezu unbekannt war, dass wenn so ein bleihaltiges Teilmantelgeschoss verwendet wird, das sich in dem Tierkörper zerlegt und eine Bleisplitterwolke um den Schusskanal herum im Wildkörper hinterlässt. Denn also wenn ich ein Stück Wild schieße, sei es Schwarzwild, Rotwild, Dammwild, auch Rehwild, ist diese Bleisplitterwolke im Röntgengerät, im Röntgenbild sichtbar. Wir haben über 300 Stück Schalenwild geröntgt und haben in jedem Fall, wenn ein bleihaltiges Geschoss verwundet wurde, eine Bleisplitterwolke gefunden, die aus wenigen Dutzend bis hin zu mehreren hundert kleinen, zum Teil unter einem Millimeter großen Bleifetzen bestand. Wenn ein Stück erlegt wurde, wird das häufig, in der Regel fast, an Ort und Stelle aufgebrochen. Der Verdauungstrakt, aber auch die Lunge, zum Teil mit dem Herzen und je nachdem, wie die Leber aussieht, wird die dann im Feld zurückgelassen. Und dieser Aufbruch, insbesondere der Bereich um die Lunge herum, besteht ja dann, je nachdem, wie ich getroffen habe, aufs Blatt, besteht ja dann aus diesen Bleisplittern, aus diesen Fragmenten. Und das ist die Quelle für Aasfresser im Winter, eben zur Hauptjagdzeit. Und dann sind es die Greifvögel, aber auch aasfressende Säugetiere, die diese Proteinquellen nutzen und sich das Blei ja, zuziehen, Blei aufnehmen und mit den Folgen dann, was da passiert. Insbesondere bei uns sind es ja die Seeadler, aber auch Bussarde, die dann im Winter an solchen Aufbrüchen fressen, die zum Teil einen Vorteil haben, denn dann kommen sie relativ leicht an Proteine heran. Adler, Mäusebussarde, Raben und Krähenvögel sind ja so klassische Nachnutzer von großen Prädatoren. Wenn also Wölfe oder Bären in anderen Teilen Europas, aber auch in Deutschland, einen Riss zurücklassen oder Reste davon, sind das ja gerade diese Vögel, die das entdecken und dann fressen. Und so nutzen sie auch die Aufbrüche von den Jägern. Im Gegensatz zu den Wasservögeln ist es bei den Greifvögeln so, dass wenn die Bleifragmente mit dem Fraß, mit der Nahrung aufnehmen, in deren Magen nicht so ein dicker Muskel besteht, so eine dicke Muskelschicht, sondern die haben einen dünneren Magen, aber einen sehr sauren Magen, einen sehr niedrigen pH-Wert. Greifvögel sind ja in der Lage, Knochen aufzulösen und dann das Kalzium zu resorbieren. Und damit ist bei den Greifvögeln der Mechanismus schon fast beschrieben, denn das Blei-Ion, das zweiwertige Bleiatom, wird mit ähnlichen Mechanismen wie das zweiwertige Kalzium aufgenommen in den Tierorganismus. Gelangt also über den Darm in das Blut hinein, wird mit dem Blut in die inneren Organe verteilt und zum Teil oder zum großen Teil an Stellen des Kalziums in Enzyme, in die Signalweiterführung, in die Organe eingebaut mit den entsprechenden Konsequenzen. Und das führt bei den Vögeln zu Verhaltensänderungen. Das sind erst subklinische, also kaum feststellbare oder nachweisbare Wirkungen, reduzierte Bewegungsfähigkeit, sie werden dämmerig, die Vögel schläfrig und wenn dieses Blei, je nachdem wie viel aufgenommen wurde, führt das auch akut zum Tod oder zum chronischen Tod aufgrund der beschädigten Organe und das sind dann der Verdauungstrakt beispielsweise, die Gallenflüssigkeit, die Gallenproduktion funktioniert nicht mehr so, wie man das sollte. Oder das wird auch nicht mehr ausgetrieben, diese Gallenflüssigkeit. Es kommt zur Eindickung, die Gallengänge entzünden sich, es kommt zur Hepatitis, zur Leberentzündung. Das Blei wirkt auf die Blutbildung im Knochenmark. Das Blei ersetzt das Eisenatom im roten Blutfarbstoff, im Hämoglobin, sodass kein Sauerstoff mehr gebunden werden kann am roten Blutfarbstoff. Die Vögel atmen und bekommen keine Sauerstoffsättigung mehr hin. Sie ersticken schon fast dabei. Das Blei wirkt auf das zentrale und periphere Nervensystem und schädigt diese so weit, dass also die Vögel ihre Körperbewegungen nicht mehr koordinieren können und langfristig erblinden. Die Retina ist massiv gestört, der zentrale Sehnerv ist gestört. Und das ist ein ziemlich qualvoller Tod bei einer entsprechenden Bleimenge. Und dafür reichen sehr kleine Mengen aus. Es gibt also Experimente aus Amerika. Da hat man Weißkopfseeadler mit Blei gefüttert. Diese Weißkopfseeadler waren Vögel aus Rehabilitationsstationen, die so gehandicapt waren, dass sie also nicht mehr für ein Leben in der freien Wildbahn fähig waren, mit amputierten Flügeln beispielsweise. Und da reichten unvorstellbar kleine Mengen aus. Im geringsten Fall waren das 20 Mikrogramm. Das ist so viel wie ein Fünftel einer einzelnen Schrotkugel. Das ist allerdings das Blei, was komplett resorbiert sein musste. Also nicht nur die Aufnahme, sondern das, was sich dann wirklich im Blut zeigte. Also wir sehen, und das ist das Besondere, Greifvögel reagieren sehr empfindlich auf die Aufnahme von Blei, viel empfindlicher als das Säugetiere tun. Also ein Hund beispielsweise oder auch ein Fuchs kann höhere Mengen von Blei tolerieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass Blei unschädlich wäre. Die European Food and Safety Authority war gefragt, einen neuen Grenzwert des Bleis zu ermitteln. Ein Schwellenwert, wo man sagen kann, also bis dahin passiert ja eigentlich nichts. Und die haben gesagt, nein, wir setzen keinen Schwellenwert fest, weil kleinste Aufnahmen von Blei sind für Organismen tatsächlich schon schädlich. Das muss sich nicht sofort darstellen, das kann auch sich über längere Zeiten hinziehen, weil Blei wird ja zunächst nach der Blutaufnahme in Leber und Niere akkumuliert und später dann über den Organismus im Knochen konzentriert. Und wenn es im Knochen ist, dann ist es immer eine Frage, wie weit wird dieser Knochen remoduliert, also umgebaut, und bei entsprechendem Kalziumbedarf wird auch wieder Blei freigesetzt. Deswegen finden wir zum Beispiel auch Blei in den Eischalen und auch im Eiinhalten von Vögeln. Immer noch zu relativ geringen Konzentrationen, aber der Nachweis ist definitiv möglich. Und auch für den Menschen spielt das dann natürlich eine Rolle. Bei Menschen wissen wir, dass Blei, wenn es dann mit der Nahrung aufgenommen wird, noch besser kann man es natürlich inhalieren. Wenn es also mit der Atemluft durch Bleidämpfe aufgenommen wird, kann man viel höhere Konzentrationen erreichen bei Menschen. Bei Menschen, das oral aufgenommene Blei im Magen wird nur relativ schlecht resorbiert.
Da würde ich ganz gerne, Entschuldigung, Herr Dr. Krone, da würde ich gerne gleich drauf eingehen, aber damit wir thematisch vielleicht bei den Greifvögeln einmal ganz kurz bleiben. Ist sehr gut nachvollziehbar, was Sie bisher gesagt haben, aber jetzt sitze ich mit einer befreundeten Tierärztin beim Kaffee zusammen und die erzählt mir, ja, Frank, das glaube ich ja alles, dass Blei giftig ist, aber wir hatten noch nie so viele Seeadler. Und deshalb, ich weiß, Sie haben auch geforscht, was diese Bleieinträge eben mit den Populationen von Greifvögeln machen. Von daher wäre es sehr schön, wenn Sie uns den Effekt der Bleivergiftung auf die Entwicklung der Greifvogelpopulation auch einmal kurz beschreiben würden, bevor wir dann auf den Menschen eingehen.
Ja, gerne. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir nicht immer warten müssen, bis wir Gifte in die Natur entlassen, dass die Population zusammenbrechen oder aussterben. Hier reicht es ja schon aus, wenn wir sehen, welche Wirkung das auf die Vögel hat. Und in diesem Fall, Sie haben den Seeadler angesprochen, ist es ja ganz spannend, weil der Seeadler schon in der Vergangenheit öfter ein Indikator für den Zustand und die Gesundheit der Natur und letztendlich auch für den Menschen war. Da denke ich nur an das DDT als Pestizid, was in den 50er Jahren und 60er Jahren intensiv in der Landwirtschaft und auch teilweise in der Forstwirtschaft ausgebracht wurde, wo man auch den Seeadler als erstes, dass diese Auswirkung als erstes beim Seeadler und bei Wanderfalken entdeckt hat und das dann später verboten hat, weil man mitbekommen hat, dass es auch für den Menschen schädlich ist. Beim Blei ist es so, dass wir haben das einmal für den Seeadler konkret in Deutschland modelliert, welche Auswirkungen hat das auf Populationsebene, und konnten zeigen, dass also die Entwicklung der Seeadlerpopulation bis zur Sättigungsgrenze so vom Blei, durch die Todesursache Blei beeinträchtigt ist, dass sich diese Sättigungsgrenze um 10 bis 15 Jahre in die Zukunft verschiebt. Das hört sich jetzt nicht dramatisch an. Dazu kann man ja auch sagen, dass der Seeadler mit einer Reproduktion von 1,5 Jungtieren noch ganz gut dasteht. Der kann das bis zu einem gewissen Grade kompensieren. Und wir haben ja immer noch wachsende Seeadlerpopulation, eigentlich eine positive Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass das Blei eben unschädlich wäre. Oder dass wir sagen, na, dem Seeadler geht es ja gut, das kann also mit dem Blei gar kein großes Problem sein. Man muss einfach sehen, Blei ist ein toxisches Schwermetall. Und beim Seeadler ist es möglich, das zu kompensieren. Beim Steinadler, der eine geringere Reproduktion hatte, der die bei einem Jungtier pro erfolgreichem Brutpaar liegt, würde die Mortalität ganz anders in die Population einschlagen. Wir warten seit Jahrzehnten darauf, dass Steinadler das norddeutsche Flachland wieder besiedeln. Und das tun sie nicht, weil die Mortalität unter den jungen Steinadlern viel zu hoch ist. Wir haben Studien im Baltikum durchgeführt und kennen Ergebnisse von Kollegen aus Skandinavien. Das wären die beiden Bereiche, von denen Steinadler nach Deutschland zurückkommen könnten. Und dort ist das nicht möglich. Zusammen mit englischen Kollegen haben wir das mal für andere Greifvögel modelliert, welche Auswirkungen das Blei auf die Tiere hat. Und wir sehen, dass das also insbesondere der Seeadler, der Steinadler, aber auch der Gänsegeier sind, die davon massiv betroffen sind und auch noch der Bartgeier, also die klassischen Aasfresser. Insgesamt über 13 Greifvogelarten, für die mehr als 3000 Datenvorlagen von Bleikonzentrationen konnten wir zeigen, dass mehr als 55.000 Greifvögel im Grunde genommen fehlen aufgrund dieser zusätzlichen künstlichen Mortalität, Sterblichkeit, die vom Blei verursacht wird.
Also ja, wirklich gute Gründe, auf Blei zu verzichten. Aber Sie haben es schon angerissen, wir müssen uns nicht nur um die Greifvögel kümmern, sondern wir sollten uns der Sache auch aus dem puren Egoismus heraus kümmern, weil das Blei macht auch was mit uns. Was passiert denn im menschlichen Körper oder wie kommt es da überhaupt hinein?
Ja, in den Menschen gelangt es genauso wie beim Seeadler oder bei den Greifvögeln durch die Nahrung mit hinein. Wenn wir Wildbret essen, dann nehmen wir unter Umständen auch Bleisplitter, elementares Blei mit auf. Und dieses Blei kann in verarbeiteten Wildfleischprodukten genauso vorkommen, in der Wurst wie auch in der Keule, in der Schulter, wo auch immer. Und wenn der Mensch das aufnimmt, dann ist das ähnlich wie beim Säugetier. Die Giftigkeit oder die Toleranz gegenüber dem Blei ist etwas höher als bei den Greifvögeln. Aber auch beim Mensch ist es so, dass das Blei auf die Nierenfunktion wirkt. Es kommt also zu Funktionsstörungen der Niere, mit Auswirkungen auf den Elektrolythaushalt, auf den Blutdruck, das spielt eine große Rolle und natürlich langfristig gesehen auch das Krebsrisiko. Das gilt für den erwachsenen Menschen, für schwangere Frauen, für Föten, für heranwachsende Kinder sieht das wesentlich dramatischer aus. Hier ist die Resorptionsrate vom Blei aus dem Verdauungstrakt viel höher. Aufgrund des Wachstums des Skelettes ist ein größerer Kalziumbedarf gegeben und anstelle des Kalziums wird dann das Blei aufgenommen und hierdurch kommt es sehr früh schon zur Schädigung des heranwachsenden Menschen und es gibt Kohortenstudien von Zehntausenden von Probanden aus Südamerika, die konnten zeigen, dass also die einmalige Aufnahme von Blei bei einem Heranwachsenden lebenslange Konsequenzen für die kognitiven Fähigkeiten hat. Das heißt nicht, dass man, wenn man einmal Blei zu sich nimmt als Kind, dass man dann behindert ist, aber man bleibt möglicherweise unter den kognitiven, unter den geistigen Fähigkeiten zurück, die man eigentlich natürlicherweise hätte. Mhm. Und Sie sagen das schon, es gibt gute Gründe, auf das Blei zu verzichten. Und das ist auch so, es funktioniert ja in einigen Ländern, in denen also das Bleischrot komplett verboten ist und auch lange funktioniert. Und auch einige Bundesländer bei uns haben ja schon, oder mittlerweile mussten eh alle europäischen Länder auf das Bleischrot verzichten bei der Jagd auf Wassergeflügel an Wasserflächen. Aber einige Bundesländer, und zwar 5, haben ja auch schon die Büchsenmunition oft in den kompletten Flächen, auch auf den Privatflächen, verboten, die bleihaltige Büchsenmunition. Und ich habe ja selbst meinen Jagdschein vor vielen Jahren gemacht und jage permanent und von Anfang an nur mit bleifreier Munition. Und diese Bedenken, die vielfach geäußert wurden von wegen schlechterer Tötungswirkung, längerer Fluchtstrecke und so weiter, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nachweislich ist der Treffersitz das Allentscheidende, was Fluchtstrecken angeht. sicher auch die Erregung des Tieres und der Adrenalinausschuss, aber mit einem guten Treffersitz hatte ich bisher nie Probleme, dass ich nachsuchen musste, größere Strecken oder Tiere sich gequält haben. Und ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, es waren ja insbesondere die Förster, die dieser neuen Erkenntnis gegenüber recht aufgeschlossen waren und die als erstes darauf reagiert haben, also gerade in den Bundesforsten, leider nur ein kleiner Prozentsatz in der Gesamtwaldfläche Deutschlands, war ja die, die als erstes umgestellt haben und haben gesagt, auf unseren Bundesflächen wird jetzt nicht mehr bleifrei geschossen. Also haben wir eigentlich in Deutschland schon weit über 10-12 Jahre zurückliegende Erfahrung mit alleine mit bleifreier Büchsenmunition.
Ja, also ich persönlich bin auch schon vor vielen Jahren umgestiegen und kann das nur teilen, was Sie sagen. Aber ich möchte trotzdem noch einmal das hinterfragen. So oder so schärfen wir Jäger ja den Schusskanal großflächig aus. Und kommt denn tatsächlich über das Wildbret Blei in den menschlichen Körper? Lässt sich das nachweisen? Gibt es da Beweise für?
Ja, also es gibt Studien aus England zum Beispiel, aus Spanien. Ich habe auch Röntgenaufnahmen aus Deutschland gesehen, in denen Wildfleischprodukte, sei es Wildbret, unverarbeitet oder auch verarbeitete Lebensmittel vom Wild, aus dem Supermarkt gekauft wurden, geröntgt wurden und Sie sehen in einigen Stücken tatsächlich Bleisplitter drin. Es ist nicht so, dass jede Wurst belastet ist, aber gelegentlich kommt das vor und das Bundesamt für Risikobewertung hat eine Studie eben zu den Verzehrgewohnheiten der Verbraucher durchgeführt und konnte ganz klar zeigen, dass also, wenn man regelmäßig Wildbret zu sich nimmt, die Gefahr der klinisch relevanten, also der Auswirkungen von Blei für den Konsumer erheblich sein können.
Also tatsächlich ein Argument mehr, auf das Blei zu verzichten, nämlich diesen hohen Wert, den ja das Wildbret darstellte, wirklich zu erhalten. Ne?
Ja. Genau so ist es.
Herr Dr. Krone, wir haben eigentlich so alles tangiert, was ich mir vorab notiert hatte, aber gibt es aus Ihrer Sicht noch Dinge, die wir unbedingt unseren Zuhörern mit auf den Weg geben müssen?
Ja, vielleicht noch der Hinweis, dass die ECHA, die Chemical Agency of Europe, auch da dran ist, das Blei in der Büchsenmunition zu regulieren, europaweit. Und ich denke, es ist schlau von jedem Jäger, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, das zu prüfen und in sich zu gehen und vielleicht schon selbst seine Erfahrung mit bleifreier Munition zu machen. Dazu muss man natürlich sagen, gerade in den ersten Jahren, als die bleifreie Munition auf den Markt kam, gab es da so ein paar Geschosse, die als Experimentalgeschosse zu verstehen sind, die also nicht so gut funktionierten, wie man sich das gewünscht hatte, was also das Ansprechen des Wildes anging, was die Energieabgabe angeht. Und darum geht es ja insbesondere, um die Energieabgabe der Geschosse im Tierkörper auf den ersten, sagen wir, 15 Zentimetern bei unserem Standardschalenwild. Und diese, abgesehen von diesen nicht so gut funktionierenden frühen Geschossen, muss man natürlich schauen, welches Geschoss passt zu welcher Büchse. Auch da gibt es, aber da gehen Sie später drauf ein, abhängig von der Anzahl der Züge und von der Länge der Züge in den Büchsen, unterschiedliche Drallgeschwindigkeiten bei den Geschossen und unterschiedliche Präzision. Und das heißt also, wenn ich eine alte Büchse habe, muss ich ein bisschen herumexperimentieren, bis ich das ideale Geschoss habe. Und das setzt ein bisschen Zeit voraus. Und das erwähne ich deswegen, weil wir damit rechnen, dass in den nächsten 2 Jahren diese Büchsengeschosse in Europa, diese bleihaltigen Büchsengeschosse reguliert werden und wahrscheinlich verboten werden. Und wenn ich da schon ein bisschen drauf vorbereitet bin oder schon umgestellt habe, dann trifft mich das vielleicht nicht eiskalt, sondern ich kann einfach ganz normal weiterjagen, weil ich mir die Zeit genommen habe, mich vorher schon mal damit auseinanderzusetzen.
Ja. Ja, ich glaube, da ist man gut beraten und ist auch schon eine Sendung mit einem dänischen Kameraden in der Vorbereitung, wo wir dann mal darauf eingehen werden, was sich denn in den letzten Jahren in Dänemark so alles bewährt hat, weil die sind uns, was das Thema Bleischrote angeht, eben ja schon deutlich voraus. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Krone. Ich war teilweise doch sehr gefesselt von dem, was Sie gesagt haben. Deshalb stockte ich auch einmal kurz. Das spricht ja nur für Ihre Ausführung. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne, Herr Zabel.
Ja, ihr Lieben, das war in der Tat mal wieder eine etwas kürzere Sendung, aber dafür, wie ich denke, nicht minder gehaltvoll. Dr. Krone hat uns auf jeden Fall eine ganze Menge Stoff geliefert, über den es nachzudenken gilt. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, wie auch eure persönlichen Erfahrungen sind. Also schreibt mir einfach an jagdcast@gmx.de. Wenn meine Pläne so aufgehen, dann gibt es in der nächsten Sendung ein Interview hinsichtlich der Alternativen zu Bleischroten, in der wir dann die ballistischen Aspekte behandeln, von der Innenballistik bis hin zur Wundballistik oder Zielballistik. Und lasst euch überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.